60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo, mein Name ist Jens Trocher und ich spreche heute über Kunst mit Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo Gerold.
Hallo, guten Tag.
Wir haben uns heute ein Bild aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister vorgenommen, und zwar nicht irgendein Bild, sondern ein Rembrandt. Wie heißt das Bild?
Ja, das ist ein Doppelporträt, Rembrandt mit Saskia in der Parabel vom verlorenen Sohn, in der Rolle des verlorenen Sohnes.
Das klingt schon mal sehr geheimnisvoll, weil ich habe dort keinen Sohn gesehen, und als Selbstporträt ist es natürlich auch ein bisschen rätselhaft. Wer das Bild jetzt nicht vor Augen hat, kann sich das in der Online-Kollektion der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden anschauen oder googelt das über die bekannte Suchmaschine. Trotzdem gehen wir ganz kurz drauf ein. Was ist zu sehen, Gerold?
Ja, ist das Bild im Jahre 1754 für die Dresdner Gemäldegalerie aus Paris angekauft wurde. Da hat man es bezeichnet, ein Offizier sitzend, so sinngemäß, mit einem Frauenzimmer, das er karessiert, also umarmt vielleicht oder eben liebkost, mit einem Glas Bier, das er hält. So, sage ich mal, im modernen Deutsch war dieses Bild damals beschrieben worden. Wir sehen also zwei sehr glücklich ausschauende Menschen. Der Herr Offizier, in dem eindeutig Rembrandt zu sehen ist, er strahlt uns verschmitzt zu oder er prostet uns zu. Seine Frau, die Dame auf seinem Schoß, sage ich erstmal nur vorsichtig, vielleicht nicht wirklich seine Frau, sie lächelt so ein wenig zurückhaltend, ein wenig skeptisch sogar. Aber sie sind, glaube ich, trotzdem in einer sehr glücklichen Situation.
Jetzt weiß der Kenner, dass diese Saskia seine Ehefrau ist oder spätere Ehefrau ist. Woher weiß man das?
Naja, es gibt natürlich die Möglichkeit, ihre zahlreichen Porträts, von denen wir in Dresden ja die meisten weltweit besitzen übrigens, zu identifizieren, die Gesichtszüge. Und damit eben kann man sehr sicher sagen, auch wenn er das nicht selber so unterschrieben hat, das Bild, dass es eben seine Saskia ist, dass dies seine geliebte erste und einzige Ehefrau ist. Nicht die einzige Frau in seinem Leben, aber eben seine große Liebe Saskia von Eulenburg.
Jetzt enthält das Bild so ein paar, na, wie soll ich sagen, geheimnisvolle Symbole. Da gibt es einen Pfau, es gibt ein Glas und dann gibt es noch was, was man nicht sieht.
Naja, das ist ein ganz interessantes Thema, denn wenn ich mit meinen Gruppen einfach eine Stunde oder eine Stunde 15 Zeit habe, die wichtigsten Gemälde vorzustellen, dann gebe ich zu, dass ich gar nicht diese tiefgründigen Betrachtungen machen kann. Das Bild auf den ersten Blick eben im glücklichsten Moment von Rembrandt und seiner Frau entstanden, ja, im Jahre 1636, vor kurzem noch hieß es immer so 1635, aber jetzt wohl neuerdings datiert auf 1636. Die beiden sind glücklich, aber es gibt ja auch eine Forschung mit Röntgenstrahlung, und da ist schon lange bekannt, dass das Bild eigentlich ursprünglich anders aufgebaut wurde. Rembrandt gehört übrigens zu den Künstlern, die nicht lange große Vorzeichnungen machen mussten. Es gibt sehr viele, wenige Skizzen und Vorzeichnungen von ihm, für die Gemälde jedenfalls, sondern er hat quasi frei auf der Leinwand schon vor seinem geistigen Auge immer gewusst, was da auch von den Proportionen entstehen soll. Er hat, wenn er eine Landschaft mit drin hatte, was relativ selten war, hat er dann meist mit dem Hintergrund gleich begonnen und sich nach vorne durchgearbeitet. In diesem Bild hat er erst einmal eine ganz andere Szene dargestellt. Er selbst sitzt in einem Gasthaus, sage ich mal. Wir können auch gut gerne sagen Bordell, denn man höre und staune, wenn man das Bild durchleuchtet, sieht man hinter seinem Bierglas, diesem langen, langgezogenen Glas in seiner Hand, eine Dame, die ziemlich leicht bekleidet ist, die eine Laute spielt, irgendwie eine Art Musikinstrument. Und Kenner der Szene gehen davon aus, es handelt sich um eine Dame vom ältesten Gewerbe der Welt. Und auch auf seinem Schoße die Dame, die dort sitzt, sie war ursprünglich wohl nicht das Gesicht von Saskia, sondern das ursprüngliche Gesicht, das aber jetzt heute hinter der Farbschicht von dem Gesicht von Saskia verborgen ist, schaut nach rechts zur Seite, also in seine Richtung, aber wohl auch an ihm vorbei, also ein Gesicht im Profil. Rembrandt also sitzt in einer Verkleidung, ja, in der man eben diesen Offizier erkennen mag, sitzt in einer feuchtfröhlichen Runde dort in einem Bordell und verprasst Geld.
Und lässt sich's gut gehen.
Und lässt sich's gut gehen, ja.
Da kommen wir gleich zum, vielleicht zum zweiten Teil des Bildtitels, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde mal unsere Lutherbibel hier hochholen,
ja, oh ja,
und jetzt die nächste halbe Stunde mal nachschlagen, was im Evangelium, ich glaube Lukas-Evangelium steht es. Oder du erklärst es kurz.
Ja, ich versuch's mal in kurzen Worten. Da gibt's ja diese Geschichte, dass einer von zwei Söhnen seinen Vater verlässt. Also er lässt sich sein Erbe in die Hand geben sozusagen. Er beabsichtigt nicht im kleinen Dorf, in der eher langweiligen kleinen Welt zu bleiben, sondern er nimmt das Geld, geht in die große Welt und wird um alles betrogen, nicht zuletzt auch durch die Dirnen, durch die Damen des leichten, also die leichten Damen in diesem Gewerbe. Er verprasst alles, er verschleudert alles, ist dann gezwungen, später Schweine zu hüten und kommt dann reumütig zu seinem Vater zurück. Und auch wenn sein anderer Bruder, der ordentliche Bruder, dagegen ist, der Vater empfängt ihn barmherzig mit offenen Armen. Das Bild findet, dieses Thema findet man ja in vielen Gemälden, auch bei uns in der Dresdner Galerie, einen Saal weiter bei Jakob Jordans zum Beispiel. Will also sagen, Jesus wird jeden wieder aufnehmen, der wirklich bereut, dass er vom Wege abgekommen ist.
Und was hat das jetzt mit diesem Bild zu tun? Weil ich sehe, gut, den einen Zusammenhang vielleicht, das leichte Mädchen.
Ja, das leichte Mädchen, also er hat wahrscheinlich am Anfang nicht beabsichtigt, dieses Doppelporträt mit Saskia wirklich zu malen, sondern er sah sich selber in der Rolle, eine relativ einfache, aber sichere Welt zu verlassen. Sein Vater, Harmen, deswegen heißt ja unser Maler auch Rembrandt Harmensohn van Rijn, also vom Rhein. Sein Vater Harmen war ein Müller. Und seine Mutter war eine Bäckerstochter, die auch, also man kann sagen, Bäckerin und Müllerin war. Also gute Bürger, aber nichts aus der höheren Gesellschaft. Und seine Angetraute, seine Eroberung, Saskia, die Liebe seines Lebens, ja, die kam aus Friesland, was eine besonders spezifische Gegend ist der heutigen Niederlande, mit eigener Sprache auch, mit eigener Geschichte, so ähnlich wie die Bayern innerhalb Deutschlands. Und diese Dame kam aus höchstem Hause, denn ihre Eltern gehörten zur Oberschicht von Friesland. Ihr Vater war der oberste Richter zeitweilig, er war der Bürgermeister von Leeuwarden. Ich hoffe, ich spreche die niederländischen Namen alle gut aus. Jedenfalls Saskia kam aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht. Sie kam als Waise nach Amsterdam. Sie wurde zur Waise, weil ihre Eltern schon relativ betagt waren, als sie geboren wurde. Sie war das Nachzüglerkind, sie war das achte Kind und ja, die wohlbehütete kleine Prinzessin. Ihr Vater war zum Augenblick der Geburt 58 Jahre, für damalige Zeiten ein schon betagter Herr, und ihre Mutter bei der Geburt 47 Jahre. Das ist für diese Verhältnisse sehr betagt eigentlich schon gewesen. Und sie kam also dann nach Amsterdam, wo Rembrandt im Dienste ihres Cousins arbeitete, Hendrik Eulenburg. Der war der Top-Kunsthändler und Auftraggeber in den Niederlanden zu der damaligen Zeit, im goldenen Zeitalter. Und nun kommt dieses Mädchen nach Amsterdam und ja, und kommt eben auch zur Werkstatt von Rembrandt, lernt ihn kennen, und das muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Das ist eine sehr lange Antwort natürlich auf deine Frage, aber man muss das so erläutern. Und Rembrandt also sieht sich jetzt in höchste Kreise eigentlich mit aufsteigend, obwohl das gar nicht seine Ambition war. Er wollte nicht unbedingt zur hohen, besseren Gesellschaft gehören. Es reichte ihm aus, dass die bessere Gesellschaft ihn als einen der besten Künstler aller Zeiten schon zu Lebzeiten anerkannte. Er ließ sie ja Schlange stehen alle. Jedenfalls, er geht nun in Kreisen um, von denen er früher nicht mal zu träumen gewagt hätte, sowohl als hochgefragter Künstler als auch über diese Hochzeit, die ihn eben in diese höhere Schicht mitbringt. Und da kann einem so ein bisschen schwindelig werden. Er ist sozusagen in dieser Szene eben der verlorene Sohn. Er hat den Vater verlassen, versucht seinen Weg zu gehen, und es kann zu einem sehr tiefen Fall kommen. Und das ist der Hintergrund, vielleicht eine Art Vorahnung seines späteren Lebens.
Ich wollte gerade sagen, von dem tiefen Fall ahnt er ja in der Zeit, zu der dieses Bild entstanden ist, noch nichts.
Nein, Also er kann vielleicht so Bedenken gehabt haben, ein Gefühl, aber Rembrandt war natürlich ein sehr eigenwilliger Mann. Er wusste um seinen Wert, denn er stieg innerhalb von wenigen Jahren in Amsterdam zu dem Porträtmaler auf. Er hat also in diesen sehr erfolgreichen Jahren, ja, also als er kam nach meinem Wissen 1631 oder 32 nach Amsterdam und trat also für etwa 5, 6 Jahre in die Dienste dieses Hendrik Eulenburg, und er hat Porträts ohne Ende gemalt, bekam schwindelerregende Summen gezahlt, hat auch erste Gruppenbilder dann gemalt, wie diese Anatomie des Dr. Tulp. Darauf kann man vielleicht dann auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, und er hat vielleicht trotz dieses sehr wohlsituierten Lebens immer auch Bedenken gehabt, das könnte auch mal anders enden. Und deswegen vielleicht diese Szene vom verlorenen Sohn, die er da begonnen hat, aber dann hat er irgendwie umgedacht und das übermalt.
Und hat seine Liebste dort drauf gemalt. Rembrandt und die Frauen ist nochmal ein besonderes Thema. Sie ist nicht sehr alt geworden, und aber sie war die Liebe seines Lebens.
Ja, also davon kündet auch ein weiteres Porträt in unserer Galerie, ein relativ kleines Porträt, vielleicht auch um zu verdeutlichen, also das Bild, von dem wir hier sprechen, ist ziemlich umfangreich. Es hat eine Höhe von 1,60 m und eine Breite von 1,30 m. Viel, viel kleiner ist das erste Porträt der Saskia, kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, aus dem Jahr auch der Verlobung 1633. Sie ist so fast halb im Profil, leicht lächelnd schaut sie den Betrachter an, und das ist für die damaligen Zeiten höchst ungewöhnlich, sowohl von der Porträtkunst als auch vom Verhalten einer Braut, die den Betrachter jetzt nicht unbedingt direkt in die Augen schaut und fröhlich lächelt. Das war nicht so üblich. Sie hat einen Hut auf, einen neckischen Hut, hat einen Perlenohrring, eine Kette und schaut so halb in das Bild hinein. Das kann nur eine verliebte junge Frau machen für ihren eben in sie verliebten Maler. Wir sind stolz, in unserer Dresdner Gemäldegalerie das erste Porträt dieser Saskia zu haben, und wir sind auch stolz, auch wenn es ein sehr tragischer oder trauriger Umstand ist, ihr letztes Porträt zu haben. Es hängen übrigens in London sehr viele Rembrandt-Bilder mit Frauen drin, wenn man Porträts mit Frauen auch anschauen will in den USA. Aber Dresdens Galerie gehört damit zu den führenden auf der Welt für alle Rembrandt-Verehrer. Das letzte Porträt zeigt sie schon von der Krankheit gezeichnet. Es ist aus dem Jahr 1641 und hängt direkt neben, also derzeit direkt neben dem Doppelporträt, von dem wir hier eigentlich sprechen. Wobei in diesem Bild Rembrandt wohl sie sogar idealisiert hat. Sie hat zu diesem Zeitpunkt schon viel kranker ausgesehen.
Wie alt ist sie geworden?
Oh, da muss ich jetzt direkt mal schnell nachrechnen, aber allzu alt ist sie nicht geworden. Sie ist geboren worden 1612 und gestorben 1642. Naja, das ist ja doch eine einfache Rechnung, 30 Jahre. Ich habe diese Jahre gar nicht bisher überdacht. Ich weiß nur, dass sie eben nicht allzu lange lebte. Ja, 1642, und unser Bild hier in der Nachbarschaft, Saskia mit der Blume, ist eben von 1641, ungefähr 6 Monate vor dem Ende ihres Lebens.
Aber sie war nicht die einzige Frau im Leben von Rembrandt.
Nein, Saskia war natürlich die einzige wirkliche, ich sage mal, die glücklichste Zeit seines Lebens. Ja, er hat sie also errungen gegen den Willen auch ihrer Familie. Es gab ja dann später auch einen Gerichtsprozess. Es gab Anschuldigungen gegen Rembrandt. Saskia würde das Erbe ihrer Eltern oder ihrer Familie mit ihm verprassen. Ein Körnchen Wahrheit ist wohl darin. Übrigens für eine junge Frau aus der Provinz, ja, war vielleicht Amsterdam damals auch sehr verwirrend. Einerseits negativ, es muss gestunken haben, das kann man sich heute kaum vorstellen auf den Straßen. Es war zwar keine Luftverpestung von Verbrennungsmotoren, aber es gab schon damals Staus, das muss man sich vorstellen. In Amsterdam gab es Pferdefuhrwerk Stau, also kein Staumelder, aber so in den verstopften Straßen unglaublich viel auch fremde Menschen, teilweise auch sehr fremdes Gesindel, sage ich einmal, deswegen warnte man sie. Und es gab 10 Minuten entfernt von ihrer Wohnung die Shoppingmeile der damaligen Zeit, also für eine junge Frau, die entsprechend auch Geld hatte, ein Shoppingparadies. Ja, und das war eine glückliche Zeit. Saskia war die Hausfrau zu Hause. Sie war ihm die Geliebte. Sie war das Modell, das eben auch mal mit ihm rumblödelte, was für die damalige Zeit durchaus nicht üblich war. Wie eben auch in unserem Bild, wo man eben eine sehr ungewöhnliche Szene sieht, denn beide sind ja quasi verkleidet. Ja, er in so einer Art Theaterkulisse mit diesem Hut, mit dem Federschmuck obendrauf. Ja, und dann kommt der unerwartet frühe Tod. Sie erkrankt an der Tuberkulose. Sie hatte vorher übrigens schon drei Fehlgeburten. Das gehörte aber zum Leben dazu. Sie waren darüber nicht unbedingt todtraurig. Das hatten sie eigentlich auch erwartet. Ein Sohn und zwei Töchter sind also nach wenigen Wochen jeweils gestorben. Und im Moment dieses Bildes hier mit der Blume ist sie schwanger gewesen. Sie hat ein Kind noch auf die Welt gebracht. Titus war der Name, dem auch nur beschieden war, 28 Jahre alt zu werden. Aber er blieb eben all die Jahre die einzige Erinnerung an die Liebe seines Lebens. Und jetzt also die Antwort, die sehr lange dauerte. Dann hatte er eine Beziehung mit dem Kindermädchen, das sich um Titus kümmerte. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Gertje Dirks war ihr Name, also Gerti würden wir schreiben auf Deutsch, Gertje Dirks. Und sie war ihm so wichtig im Leben, für den Jungen eben, für diesen Titus, dass sie vielleicht über den Umweg, über das Kind an Rembrandt, an diesen sehr eigenwilligen Menschen als Geliebte eine kurze Zeit herankam. Dann aber trat in sein Leben eine andere, viel jüngere, ja, Hendrijke Stoffels. Auch hier hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche. Hendrijke Stoffels. Und diese viel jüngere gebar ihm dann 1654 noch eine Tochter. So gibt es also zwei Nachfahren von Rembrandt, einen Sohn mit Saskia und eine Tochter von dieser Hendrijke. Mit der Gertje übrigens gab es dann einen jahrelangen Gerichtsprozess und da offenbart sich auch eine sehr dunkle und sehr negative charakterliche Seite von Rembrandt.
Hätte es damals schon die Klatschpresse gegeben, ich glaube, wir hätten ganze Jahrgänge, die wir
Ja.
über Rembrandt und seine Frauengeschichten nachlesen könnten.
Ja.
Die zweite Frau hat ihn vor Gericht gezogen, richtig? Also es ist ja wirklich ein Gesellschaftsdrama.
Ja, denn diese Frau, das muss man versuchen, aus der damaligen Gesellschaft zu begreifen, ja, sie hatte existenzielle Angst, denn wenn er sie verlassen hätte oder nicht zu sich genommen hätte, man lebte übrigens ja dann in wilder Ehe, was für die damalige Zeit ein Skandal war, sowohl diese Gertje Dirks als auch die Hendrijke Stoffels. Das gab ja da sehr viel Klatsch darüber und auch sehr viel Anfeindungen. Und er hat sogar seine besten, ja, Auftraggeber, seine Mäzene dadurch verloren übrigens. Aber zurück zu der Gertje Dirks, sie hat ihn dann verklagt, denn sie musste es einfach tun, als eine alleingelassene, kinderlose Witwe oder wie auch immer Verlassene hätte sie kaum eine Chance gehabt, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf einem möglichen Hochzeitsmarkt. Und deswegen ging es für sie quasi um die nackte Existenz. Und man kam dann vor ein Gericht. Und das ist eines meiner Lieblingswörter überhaupt, was ich jemals lernen durfte. Ich hoffe, ich kann es jetzt auf Holländisch richtig aussprechen. Und zwar das Ehestreitgericht heißt Hoe Lijks Krakeelkammer. Hoe Lijks.
Ich höre nur Krakeelkammer.
Ja, sie krakeelten dort wahrscheinlich nicht laut herum, ist aus deutscher Sicht ein herrliches Wort.
Wunderbar.
Ja, und diese Kammer, diese Krakeelkammer, legte dann fest, dass Rembrandt 200 Gulden an sie zahlen muss. Davon sollte sie auslösen verpfändete persönliche Dinge, auch von Rembrandt, was sie aber dann nicht tat. Und diese verfeindete Situation, sie verhärtete sich. Er hat dann über Intrigen, über ihren Bruder, der schlecht aussagte über sie, dann es geschafft, sie in ein Gefängnis einweisen zu lassen. Und da zeigt sich der Mann, der von der Liebe malt, von der Barmherzigkeit in seinen Bildern, der sich in Auftraggeber wie kaum ein anderer hineinversetzen kann, also der wirklich eine große Empathie auch hatte. Der Mann konnte auch sehr hartherzig sein und ja, grausam sogar, denn diese Frau wurde dann quasi ins Frauengefängnis in einer Art Spinnhaus eingeliefert. Spinnhaus im wahrsten Sinne, dort wurde Wolle gesponnen.
Gibt es von den Frauen auch Bilder?
Ja, sie hängen in verschiedenen Galerien der Welt, wie gesagt, in London und in den USA gibt es einige, wenn auch wenige Bilder.
Wie ging es dann mit der dritten Frau weiter?
Ja, von dieser Herrn Dreyke gibt es eben auch ein Bild, sie als Badende. Das ist auch ein sehr ungewöhnliches Bild. In diesem Bild hebt sie ihre Kleidung so halb an. Übrigens, die Damen kannten damals noch keine Unterwäsche. Das ist auch sehr merkwürdig im 17. Jahrhundert. Man hatte mehrere Kleider übereinander, aber es gab keine Unterwäsche darunter. Ja, mit dieser Herrn Dreyke hat er dann in wilder Ehe gelebt. Sie war ihm seine Muse. Sie war ihm eine Liebe und wohlgemerkt auch dann Mutter und hat ihm eben auch im Haushalt geholfen. Aber es ging ja nach dem Tod von Saskia mit ihm sehr steil bergab. Er hat sich übrigens vorher schon getrennt von diesem Hendrik Eulenburg aus der Familie, diesen Kunsthändler, der ihm unglaublich viel materiell verschafft hat an Aufträgen. Ja, er war äußerst gut vernetzt, dieser Hendrik, aber es spricht für seine künstlerischen Ambitionen. Rembrandt wollte nicht ewig immer Porträts malen und dafür fürstlich belohnt werden und vielleicht noch ab und zu mal sich verbeugen vor einem Auftraggeber. Das war überhaupt nicht sein Ding. Er war so eine Art Autonomist, würde ich sagen. Der wollte sein Ding selbst machen und hat dann eben sich losgesagt von diesem Hendrik. Dann starb Saskia. Im selben Jahr ist übrigens auch die weltberühmte Nachtwache fertig geworden, die ja nun in Amsterdam frisch restauriert und anders restauriert zu bewundern ist wieder. Und es ging mit seinem Auftrag, mit seinen Aufträgen sehr steil bergab. Er hatte dann 10 Jahre lang eine Krise materieller Art und auch künstlerischer Art. In den Anfangsjahren, so kann man generell sagen, bei Rembrandt, beeinflusst auch durch Caravaggio, den Einfall des Lichtes in eine dunkle Szene, das ist ja typisch auch für Rembrandt, obwohl er niemals in seinem Leben in Italien war. Er hat von diesem Italiener stark beeinflusst gemalt. Gibt es größere Szenen wie die Nachtwache, die Anatomie des Dr. Tulp, ja, was auch eine Sensation damals war, einen sezierten Menschen auf einem Bild zu zeigen. Später dann aber, so kann man eigentlich immer, auch wenn man in fremden Galerien unterwegs ist, in den späteren Jahren gibt es dann meistens ruhigere Szenen, keine klaren Konturen mehr, sondern schon eher verschwommene Maltechnik. Da gibt es also dann Einzelpersonen oder zwei Personen, oft auch in biblischen oder alttestamentarischen Szenen. Er hat also dann in späteren Jahren wieder erfolgreich zwar gearbeitet, aber nie mehr so wie in der Zeit von Saskia.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Rembrandt auch ein wenig aus der Mode gekommen ist.
Ja.
Zu seiner Zeit. Ja, stimmt das?
Das hängt damit zusammen. Also er ist ja eigentlich perfekt, wie ein Fallschirmspringer eine Punktlandung macht, geboren worden 1606. Denn das goldene Zeitalter der Holländer, der Niederlande, das ist das 17. Jahrhundert und da speziell die Zeit zwischen 1620 und 1670. Rembrandt ist ja 1669 gestorben. Er war also in seinen jungen, tatkräftigen Jahren da absolut gefragt und punktgenau geboren worden und gearbeitet, hat er gearbeitet. Er hat aber seine Auftraggeber oftmals auch verprellt, indem er eigensinnig war und keine Kritik duldete. Er konnte sich auch in vielen Fällen leisten, denn man stand Schlange. Man hat monatelang gewartet, bis er dann endlich sich mal bequemte oder eben meinte, dass jetzt der künstlerisch richtige Augenblick sei, dass dann gemalt wurde. Er war also sehr eigenbrötlerisch, selbstbestimmt und das mag der Grund sein. Auch die gesellschaftlichen Umstände veränderten sich dann. Man bevorzugte dann in den späten Jahren von Rembrandt schon eher seichtere Themen und von Frankreich beeinflusste Malkunst, so kann man sagen, änderten sich die Zeiten. Nichts ist für alle Zeiten festgemeißelt. Der Geschmack änderte sich und er hat, wie gesagt, mit seinen Auftraggebern auch manchmal, nun ja, nicht gerade diplomatisch verhandelt.
Was ist das Besondere an Rembrandts Bildern?
Das Besondere ist die Stimmung. Also bei Rubens sieht man ja sehr, ich sage einmal, sehr lebensbetonte, manchmal fleischbetonte Bilder, sehr bewegte Bilder. Bei Rembrandt ist es vor allem in der späteren Zeit der ruhige Charakter der Bilder, seine unglaubliche Behandlung des Lichtes, wohlgemerkt beeinflusst eben auch von Caravaggio. Ein anderer interessanter Vergleich wäre auch einmal, ein paar Säle weiterzugehen in Dresdens Galerie zu Tizian, der Zinsgroschen zum Beispiel. da auch diese Hell-Dunkel-Behandlung. Und wie gesagt, Rembrandt hat nie Italien besucht, war aber quasi 100 Jahre nach Tizian einer, der sehr in diesem Stil malte. Seine sehr, sehr sichere Beherrschung von jeglicher technischer Frage, auch der Anatomie, wobei bei diesem Bild mit Saskia es ja eine anatomische Frage noch gibt. Das Gesicht passt ja gar nicht zum Körper. Das wäre noch ein interessantes Thema. Aber ja, vor allem eben seine Stimmung, seine Hell-Dunkel-Stimmung und der Charakter der Dargestellten.
Genau, du hast es schon kurz erwähnt. Es gibt eine Besonderheit, noch eine anatomische Besonderheit. Wenn man vor dem Bild steht, man denkt, irgendwas stimmt
hier nicht. Ja, also übrigens, in dem Bild gibt es dann auch noch so einen schwarzen Schatten hinten an der Wand, eine Anzeige oder Anschreibetafel, auch sie für ein Gasthaus stehend. Und du sprachst ja vorher noch von der Pfauenpastete, auch sie als Symbol der Verschwendung, denn die isst man nicht im Alltag. Aber jetzt zu deiner Frage mit dem Gesicht, mit der Anatomie. Ja, wenn ich vor dem Bild stehe, dann zeige ich meiner Gruppe das auch, indem ich mich mit dem Rücken zu meinen Gästen stelle und dann meinen Kopf versuche mal über meine Schulter zu wenden. Und ich sage, das schafft keiner. Ja, höchstens einer, bei dem das eben vielleicht Mutter Natur so. Sie schaut also über ihre Schulter, ohne dass sie das so machen könnte. So kann keiner den Kopf verdrehen. Und das hängt damit zusammen, dass ja ursprünglich ein anderes Gesicht dort war und er dann sich entschied, Saskia einzumalen. Übrigens, er muss sie als äußerst schön empfunden haben, aber das ist eine schwierige Frage. Das war die Liebe seines Lebens. Eine Frau damals war ja nicht unbedingt schlank. Und Saskia war vielleicht auch vom Gesicht her mit so einem leicht angedeuteten Doppelkinn vielleicht nach unserem Ideal nicht schön. Auch das erste Bild, was ja hier an der Seite hängt, mit dem Hut drauf, mit diesem leichten Hut, da sieht sie nicht unbedingt schlank im Gesicht aus, aber für ihn war sie wohl die schönste Frau der Welt.
Ich finde sie auch eindrucksvoll.
Ja, das ist sicher der Fall. Übrigens neben dem Gesicht, sage ich einmal, es geht ja auch immer um den Charakter. Und sie, wie gesagt, hat eben sich auch loslassen können. Sie hat mit ihm eben auch in Verkleidung gesessen und mit ihm herumgealbert. Und sie war seine Finanzministerin, sage ich immer. Die hat seine Gelder überhaupt irgendwie verwalten können. Er selbst hat mit Geld nicht umgehen können. Es schien ihm nicht wichtig und er hat sich ja dann auch völlig verkalkuliert mit dem Kauf eines Hauses. Dann ist sehr wichtig, Rembrandt kaufte luxuriöse Dinge und zwar nicht Luxus im Alltag, sondern er kaufte aus Antikgeschäften, aus Antiquariaten die tollsten Dinge zusammen, irgendwelche Requisiten, die er dann in Bildern auch verwendet hat. Er kaufte für eine unglaublich hohe Summe ein Bild von Hans Holbein einmal und so hat er das Geld mit vollen Händen ausgegeben für ihn sinnvolle Sachen, die kaum ein anderer vielleicht gekauft hätte. Und so kam es, dass er bankrott ging und später übrigens von dieser Hendrike Stoffels angestellt wurde. Das ist so das Tricksen, was man ja heute kennt. Sie wurde dann Geschäftsführerin für einen Kunsthandel und stellte ihren in wilder Ehe lebenden Lebensgefährten Rembrandt dann ein für eine relativ kleine Summe.
Also, so viele Frauengeschichten in einem Bild, wenn man nur eine Frau sieht, das ist schon beeindruckend. Haben wir noch was vergessen?
Ich kann es gar nicht so im Augenblick sagen. Es gibt so viel dazu zu erzählen, dass ich erstaunt bin, dass unsere Zeit schon so fortgeschritten sein soll. Also ich könnte hier noch eine Stunde weiter erzählen über die Frauen in Rembrandts Leben.
Das war der Podcast 30 Minuten Kunst über das Bild Saskia und Rembrandt. Vielen Dank fürs Lauschen. Wenn Sie Wünsche, Fragen oder Kritik haben, einfach was drunter schreiben. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Sehr gerne.